Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Ja, herzlich willkommen bei Film und Fressen. Eine neue Folge, ein neuer Film. Erst einmal hallo nach Kassel, hallo Daniel.
Hallo Johannes.
Ja, heute geht's für uns nicht nach Kassel, sondern nach Frankreich. Auch wenn du da sitzt, lieber Daniel, wir schauen uns einen Film an, der konträrer als unser letzter eigentlich gar nicht sein kann. Für viele ist es vielleicht Klamauk, für andere ist es Kult. Heute geht's um Kohlsuppe, Außerirdische und Louis de Funès' letzter großer Streich, fast letzter großer Streich. Der zweitletzte Film, den er gedreht hat. Klingt verrückt, ist es auch irgendwie. Der Originaltitel La Soupe au Choux von 1981, zu Deutsch Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Ein Film, in dem es um den ersten Kontakt mit Aliens geht. Wie und warum, das haben wir natürlich auch noch gleich in der Zusammenfassung. Jedenfalls ist es eine derbe Bauernkomödie. Zumindest mal startet sie so, entpuppt sich dann aber schon auch noch ein bisschen anders. Und irgendwie geht's ja um die Frage, was macht uns eigentlich menschlich? Ich würde mal sagen, es hat was mit gutem Essen zu tun. Daniel, wie ging's dir damit, so einen nostalgischen alten Film zu sehen, der ja über 40 Jahre nach seiner Entstehung jetzt nochmal irgendwie bei dir auf dem Bildschirm gelandet ist?
Also mir ging's gut damit. Ich gucke ja sehr gerne alte Filme. Also ich bin da fast jemand, der sagt, die älteren Filme gucke ich lieber als neuere Filme. Da ist irgendwie für mich immer mehr Gefühl noch irgendwie drin oder es ist anschlussfähiger für mich. Und ich muss sagen, ich war dir sehr, sehr dankbar, dass du diesen Film rausgesucht hast, weil ich den nicht kannte. Zum einen, also auch ich hatte, also ich mal nicht mal, dass ich nicht gesehen habe, sondern ich habe auch wirklich noch nie was von dem gehört. So, also ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Im Gegensatz zu Bruce Verkoyle, den man ja kennt, Louis de Funès. Und dann ist das natürlich ein Titel, der einen sofort stutzig macht. Also die außerirdischen Kohlköpfe, da passt ja irgendwas schon wieder nicht zusammen. Und genau, ich habe mich sehr gefreut, dass wir den anschauen wollten zusammen oder dass wir jeder für sich angeschaut haben, das besprechen. Und genau, ich war schon beim Start, wenn das da so anfängt mit seinem spacig, trashig, retro Look, ja. Und man weiß, es geht um Louis de Funès und Kohlköpfe. Da war ich eigentlich schon eingenommen und glücklich, genau. Wie ging es denn dir mit deiner Auswahl, die du getroffen hast?
Ja, das sind natürlich so Kindheitserinnerungen. Ich konnte mich noch sehr, sehr gut an diesen Film erinnern. Also ich kann mich schon auch an all diese Filme sehr gut erinnern. Ich meine, da gibt es natürlich auch neben Louis de Funès gibt es natürlich auch noch Bud Spencer und Terence Hill, die so in meiner Jugend den Fernsehbildschirm eingenommen und geprägt haben. Und das ist ja so Kindheitserinnerung, aber jetzt auch nochmal so aus der Erwachsenenperspektive schaut man sich so einen Film an. Ich habe es ja gesagt, über 40 Jahre ist der jetzt alt. Ist das denn jetzt überhaupt noch zeitgemäß? War schon so für mich irgendwie so eine Frage. Kann man da noch schmunzeln? Kann man noch herzhaft lachen? Ich muss sagen, ja, derb komisch und nostalgisch, hat sehr gut funktioniert. Klar konnte ich es ja wahrscheinlich nicht mehr so lachen, als ich dann als, keine Ahnung, 14-Jähriger den Film oder vielleicht als 12-Jähriger oder 10-Jähriger, ich weiß es nicht mehr, das erste Mal diesen Film gesehen habe. Jedenfalls konnte man noch herzhaft schmunzeln über dieses ja, wirklich Slapstick-artige, was da natürlich neben den klassischen wie man ja Louis de Funès kennt, tatsächlich ja auch drin vorkommt. Und ja, mir war es jetzt gar nicht bewusst, das habe ich jetzt gesehen, dass es einer seiner letzten Filme. Es gab noch einen danach, 82, weiß ich jetzt aber gar nicht, was es für einer war. Und dann war es das mit Louis de Funès. Er war wohl auch schon bei den Dreharbeiten ein bisschen krank. Man hat es ihm jetzt nicht so angesehen, fand ich. Vielleicht war er nicht mehr ganz so impulsiv wie in seinen früheren Filmen, wie auch bei Brust oder Keule und alle anderen. Aber es hat immer noch einen ja gewissen Charme gehabt und ich war auch glücklich, dir den vorzuschlagen. Und jetzt, ja, würde ich mal sagen, nehmen wir alle noch mal mit, die den Film vielleicht auch noch nie gesehen haben oder irgendwo in der hintersten Schublade ihres Langzeitgedächtnisses und den Kindheitserinnerungen versteckt haben. Also, stellt euch vor, irgendwo in der französischen Provinz, fernab von allem Trubel, leben zwei alte Kumpel ihren Lebensabend. haben wir einmal Claude Ratignier, das ist Louis de Funès, und sein buckliger Nachbar, der auch der Bucklige genannt wird, Francis Cheras, gespielt von Jean Carmet. Und ja, die haben eigentlich nicht mehr viel vom Leben zu erwarten, oder? Doch, weil es passiert doch schon einiges. Aber am Anfang sieht es so, naja, man verbringt die Tage so, wie man sie verbringt. Und das machen sie hauptsächlich damit, dass sie literweise Rotwein und ein Pernod trinken mit schönem Brunnenwasser. Das gibt den besten Kick. Und natürlich Claudes berühmte Kohlsuppe. Um die geht's natürlich im Film. Und die wird immer kräftig gelöffelt. Und ja, das Ergebnis ist, nun ja, wir wissen, was passiert bei übermäßigem Kohlsuppengenuss. Man muss auch vielleicht mal schön einen fahren lassen. Und die beiden haben diese Kunst des Furzens eigentlich zur Perfektion gebracht. Und zwar so, dass sie durch ihre musikalischen Darbietungen plötzlich im Endeffekt mit dem Weltall kommunizieren. Ein Außerirdischer landet vor Claudes Tür und es passiert noch einiges. Auf jeden Fall ist er total fasziniert von der Kohlsuppe. Es ist natürlich eine völlig absurde Begegnung der dritten Art und eine Freundschaft entwickelt sich daraus. Eine sehr ungewöhnliche Freundschaft. Er kommt immer wieder, er steigt auch im Rang auf und letzten Endes ist es so, dass er neben Claudes verstorbener Frau Francine wieder zum Leben erweckt, dafür sorgt, dass ein Goldstück, ein Goldmünze entsprechend tausendfach vervielfältigt wird und Claude eigentlich ein reicher Mann ist. Seine Frau ist halt jung, 20-jährig, will nichts mit ihm zu tun haben, zieht weg und er schenkt dann ihr diesen kleinen Goldschatz. Und was passiert dann? Diese Idylle der zwei, die da wie so eine Bastion in diesem dörflichen Kontext leben, muss einem Freizeitpark weichen. Sie zwei bleiben, werden eingegittert und ja, wie Affen vorgeführt. Und was kommt dann? Es kommt ein Angebot, sie könnten zum Planeten Oxo, weil alle Außerirdischen sind plötzlich totaler Fan von Kohlsuppe. Und was machen sie? Sie fliegen ins All. Tja, das ist im Endeffekt mal dieser Film in schneller Präzision vorgetragen. Und vielleicht kann sich der ein oder andere jetzt besser erinnern, was da so alles noch passierte.
Danke, Johannes, für die tolle Zusammenfassung. Und die klingt auch so stringent, wobei es bei den Filmen ja tatsächlich teilweise über Tisch und Bänke geht und mit dem einen oder anderen harten Cut, wie ich fand, so aus rein filmtechnischer Analyse. Bevor es losgeht in die Analyse, müssen wir eine Sache noch klären. Ich bin ja des Französischen leider gar nicht mächtig. Ein ganz schlimmer Bildungsschnitzer von mir. Die richtige Aussprache von Louis ist Louis de Funès, ja?
Louis de Funès.
Okay.
Genau. Louis, also das ist ein stimmloses S bei Louis, aber bei Funès gibt es quasi ein Funès. Und genau. Ja,
okay. So. Das ist eine wichtige Grundsatzfrage am Anfang. Ich werde es bestimmt trotzdem oft falsch aussprechen, aber dann haben wir es unsere Zuhörer zumindest einmal.
Genau, richtig. Ja. Ja, also du bist wieder quasi in deine Kindheitserinnerung vielleicht eingetaucht. Aber jetzt mal so mit der erwachsenen Daniel-Brille. Wie hast du ihn wahrgenommen? Was ist dir so als erstes aufgefallen, als du ihn gesehen hast?
Ja, also wie gesagt, das Erste, was mir aufgefallen ist, wirklich schon der Einstieg gewesen. Also es kommt ja mit diesem Synthesizer-Sound, ja, und wird so eingeleitet und man weiß ja, dass es eben ein Finesse-Film wird und dann wundert man sich natürlich so ein bisschen, wie das da reinpasst. Und aber gut, es fängt dann ja an mit einer Szene und die fand ich gleich schon als Ernährungssoziologe spannend, ja, dass sie ja sich treffen, also diese beiden Moment, bevor es geht, noch ganz kurz, also sie werden ja wirklich so eingeführt als ein Paar von zwei übrig gebliebenen alten Leuten, die in einem Dorf leben, das es eigentlich nicht mehr gibt. Das ist eigentlich schon genau. So ein Nichtort, der da noch existiert, ja. Also die Welt hat sich schon weitergedreht, es ist 1981, wir sind also schon weit in der Nachkriegsmoderne angelangt, ja, und da steht noch so ein Rest, ja, ein Ruin, ja, Restruinen der französisch bäuerlich-provinzialen Gesellschaft und Gesellschaftskultur, die längst untergegangen ist zu diesem Zeitpunkt. Ja, und die beiden sind da noch in diesen ruinhaften Hütten und leben da. Und ich finde, das ist auch schon mal so, um den Kontext zu fassen, ganz wichtig, weil im Grunde genommen ist es auch so eine Liebesgeschichte, ja, natürlich überdreht in diesem Finesse-Style, aber es ist schon auch so eine Liebeserklärung und eine Reminiszenz an diese französisch-provinziale bäuerliche Gesellschaft, die es nicht mehr gibt, so wie man sich die hier noch einen Film überdreht, aber zu sehen bekommt und wie man sich die auch noch vorstellen kann oder anlesen kann aus der Literatur. Und dann tauchen diese beiden Herren da auf, ja, eben beide schon fortgeschrittenen Alters, aus meiner Perspektive auch grundsympathisch, so dass auch so als Charaktertypen im Vergleich so wie Schauspieler ja heutzutage oft, die sehen dann mit 80 noch aus wie 50, ja. und wer mit 50 sehen die aus wie Mitte 20. Man selber fühlt sich immer zu alt im Vergleich. Und die hier sind also wirklich Leute, Männer, die dem Alter entsprechend ausschauen. Und die treffen sich zum Wein trinken oder zum Weinritual trinken, zum Allmorgen, das hast du eben auch schon gesagt. Das gehört dazu. Das ist irgendwie, die ganze Zeit wird ja getrunken, können wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Und dann sagt ja aber Louis, er trinkt heute nicht mit, weil er hat in der Zeitung gelesen, ja, er hat Diabetes. Und dann der andere, was? Wieso steht in der Zeitung was über deinen Diabetes? Ja, nicht über meine Diabetes, aber hier steht irgendwie in den Massenmedien, da sind wir schon gleich aber so einen ganz aktuellen Diskurs drin. Ja, also ich meine, das ist noch die Zeitung, aber heutzutage kannst du es aus dem Internet haben oder das ist auch aus dem Massenmedien. Ja, hier in der Zeitung wird über Diabetes berichtet, da stehen so Diagnosemerkmale drin, ja, wie wenn man das oder bei Google gelistet bekommt. Und ich, ja, trifft auf mich auch, zu meiner Tante dritten Grades hatte auch Diabetes, ja, ich will auch Diabetes sterben. Und das ist einfach schon so toll, dass gleich so diese Panikmache, die über die Massenmedien kommt, in so einen gleichförmigen Alltag da so eine Störung rein implementiert wird. Und dann irgendwie gleich, dass die ganze Kulturpraxis in Frage gestellt wird. Ja, weil er jetzt offensichtlich ja am Ende seines Lebens, ja, also nicht nur als Schauspieler, sondern ja als Darsteller, als Charakter, jetzt sich anfängt auf einmal Sorgen zu machen, dass er noch an Diabetes erkranken könnte. Das ist eben auch schon so eine geile, schöne Gesundheitspanik und Obsession, die sich da schon so leicht beginnt einzuschleichen.
Ja, er macht sich ja dann auch gleich mit seinem Rad zum Arzt, auf den Weg zum Arzt ins Dorf und der sagt ihm also, das ist jetzt das geringste Problem, was er hat. Er sollte vielleicht mal lieber weniger Wein trinken, weil er da gefragt wird, wie viel Wein er denn trinkt und dann sagt er, ja, irgendwie so 3 Flaschen und dann aber nur am Vormittag. Ne? Und ganz empört setzt er sich wieder auf sein Rad und fährt wieder zurück und sagt also, nee, geht gar nicht. Und der liebe Francis, der macht ihm dann die Nase und lang und den Mund wässrig, indem er sich einen schönen Pastis zubereitet, einen Pernod zubereitet. In dem Fall wird Pernod getrunken, nicht Pastis, aber im Endeffekt ein Anisette, wenn man es allgemeiner nehmen möchte. Und das, wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe, mit dem guten Quellwasser aus dem Brunnen und das zelebriert er und macht dann hier dem Claude die Nase lang, dass er gar nicht mehr anders kann, als dann diesen schönen, wohltemperierten, der die richtige Temperatur hat, weil das Wasser perfekt temperiert ist für so einen Pernod, dann auch natürlich trinkt und nicht nur einen, sondern 2 und 3. Und dann, ja, dann gibt's halt, wie gesagt, dann auch eben nach diesem Ritual dieser Männerfreundschaft. Im Endeffekt ist es ja eine Kameradschaft, eine Männerfreundschaft im Alter. Sie stehen, wie du sagst, irgendwie als letzte Bastion, als letztes Überbleibsel einer ganz anderen Zeit bleiben die da, obwohl das ja sowieso Provinz ist, aber die Gemeinschaft hat sie auch gar nicht so eingeschlossen. Und es gibt ja noch quasi so eine Dritte im Bunde, die spielt ja nur am Rande so eine Rolle als alte Verrückte. Aber auch die ist so wunderbar aus der Zeit gefallen und man sieht, ja, es gibt da irgendwie noch solche ältere Menschen, die da ja in dieser modernen Welt sich vielleicht auch noch gar nicht mehr so richtig zurechtfinden. Trotzdem, und das sieht man da, an Traditionen festhalten. Die zwei Alten, sie kommen zusammen trinken, sie kommen zusammen essen. Also im Endeffekt hat man da aber auch einfach wieder so eine Verbindung, die dann am Tisch beim Picheln oder beim Löffeln dann entsprechend auch wieder zusammenfindet. Und es ist ja schon irgendwie idyllisch und man wird sich vielleicht auch manchmal heutzutage, wenn ich das so denke, dahin wünschen, einfach ein einfaches Leben genießen mit den guten Dingen, die man so selbst anbaut oder selbst produziert hat. Klar, den Pastis, den Pernod produzieren sie nicht selbst, aber sie haben tolles Wasser, sie haben Kohl, sie haben dann auch entsprechend natürlich auch noch ein bisschen Rotwein. Ob sie den selbst machen, keine Ahnung, aber irgendjemand wird ihnen diesen Rotwein besorgen. Und da wünscht man sich ja schon manchmal so ein bisschen irgendwie in diese Flucht vor der Zivilisation, da ist die Welt, obwohl es doch auch ein bisschen traurig ist, trotzdem ist die Welt in dieser kleinen Welt auch noch alles in Ordnung. So hat es zumindest den Anschein.
Ja, genau. Also das ist natürlich auch was, womit dieser Film spielt, dass er so diese Natürlichkeit, dieses Provinzielle, das Bäuerliche als diesen Mythos darstellt, der er ja auch bei uns in der Gegenwart, aber auch schon in den 1980er Jahren war, in einer sicher entzauberten, längst urbanisierten, rationalisierten Welt, wo das bäuerliche Leben so keine Rolle mehr spielt, sondern das ist eben so eine Art von Geschichte, also Anleihe, Zitation, man sehnt sich so dahin zurück. Gleichzeitig würde ich eben auch sagen, aus meiner soziologischen Perspektive, das ist halt auch eine Welt, die uns verschlossen bleiben wird. Ja, es ist für uns wirklich ein Mythos, der da ist. Ja, so, das ist schon diese ganze Trinkerei, ja, die wir da betrachten. Also, die ist natürlich charmant. Ja, und natürlich ist uns auch irgendwie klar, dass wir in einer Zeit leben, mit der es mit der Abstinenz, mit der Selbstoptimierung, also wirklich über die Spitze hinausgetrieben wird und auch, dass irgendwas beunruhigt uns da auch, ja. Aber ich glaube, wir sind so weit weg, dass wir so trinken könnten, ja, mit gutem Gewissen, mit der Lockerheit, dass uns das einfach nur noch als Geschichte aus der Vergangenheit so präsent ist. Und was ja auch, du hast ja das erzählt mit dem Arztbesuch, ja, wo er da hinfährt, was ja da auch schon Thema ist in dem Film. Und ich meine, das muss man sich auch vorstellen, das ist in den 1980er Jahren. Ja, das ist so jetzt wirklich fast 45 Jahre her. Das ist 45 Jahre her. Er kommt dann dahin und er sagt, wie du gesagt hast, der Arzt, ja, Diabetes, sie müssen eben aufhören zu trinken, aufhören zu rauchen und sowas. Ja, sie sollen damit ein gesundes Leben führen. Das ist natürlich das, was wir heutzutage auch strugglen, ja. Also dauernd wir sollen auf Süßes verzichten, auf Fettiges verzichten, ja. Und stattdessen sollen wir gesund leben, ja. Und dann bricht das zusammen, weil wir dann denken, ah, verdammt, das macht unser Leben aus. Und trotzdem drängen wir das so raus. Und er hier, er sagt dann tatsächlich auf so eine 80er-Jahre-Art, Finesse-Art, nee, das ist mir dann noch doch zu, also das ist ja verrückt. Also die Idee, dass ich ohne Genuss leben, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ja. Das sind das ist eine Debatte, die wir heute auch noch führen. Und er radelt dann zurück und betrinkt sich, wie du gesagt hast, mit seinem Freund. Und betrinken ist ja hier immer, sie halten ja so einen Pegel, ja, Pegeltrinker würde man heutzutage sagen. Die sind ja nie richtig komatös, sturzbetrunken, ja, auch wenn sie am Ende des Abends, der Nacht dann schon ins Bett so reinfallen, aber ist eigentlich so ein Pegeltrinker, sie werden ja auch so als die Trinker bezeichnet und das gehört eben zu dieser Lebensart auch noch dazu, dass sie auch diesem Rationalitätsdruck nicht unterliegen, dem wir unterliegen, ja, also das Bäuerliche muss eben nicht immer so auf Maschinen achten, muss nicht irgendwas durchrechnen, die ganze Zeit irgendwelche Bilanzen machen. Es müssen Kohlköpfe gezüchtet werden. Da muss man gießen, da muss man da hingehen, den Garten pflegen. Das könnte man ja auf dem Produktionslevel, auf dem die das machen, eben auch noch mit leicht einem sitzen. Und das ist eben auch so faszinierend in diesem Film, dass dieser Mythos hier auf so eine charmante Art und Weise nochmal hervorgeholt wird, für diese Geschichte ausschlaggebend ist und uns auch noch jetzt wieder fasziniert, weil wir immer noch in so einer Zeit leben oder wieder in einer Zeit leben, mit der wir uns gerade für diese bäuerlichen, natürlichen Dinge faszinieren können, weil sie weit, weit weg sind, ja. Also, wie der Außerirdische kommt, ja. Intergalaktisch weit weg sind für unser gegenwärtiges Leben.
Ja, du sagst es völlig richtig. Einerseits das, was da so weit entfernt ist, wohin man sich immer sehnt, das ist dann vielleicht für uns dieses bäuerliche, einfache, selbstversorgerische und für die beiden ist es nachher eben was ganz anderes, weil sie sich in dieser Welt, wo sie sind, nicht mehr zurechtfinden. Aber nochmal zu den Trinkritualen, du hast völlig recht, ja, das ist das, was man heute natürlich auch irgendwie nicht mehr macht. Das ist nicht mehr im Zeitgeist, klar, in der Zeit, 80er Jahre und auch davor, da wurde auch in Deutschland Deutschland oder weltweit natürlich überall anders gesoffen, als das heute der Fall ist. Ja, man kommt ja immer mehr dazu, dass man auch akzeptiert, dass man was Alkoholfreies trinkt. Ne? Das war ja lange verpönt und da wurde man ja schon komisch angeschaut, wenn man sagt, ja, ich trinke heute was, nur ein Wasser oder keine Ahnung was. Es gab ja auch sonst nichts großartig Alkoholfreies, Softgetränke oder eben Wasser. Ja, aber bei den beiden ist es halt so wirklich auch ein Trinkritual, was für sie Lebenselixier bedeutet. Wein, Pernod, das ist für die beiden nicht nur Alkohol, sondern eben das eben genannte Lebenselixier, Trostspender, aber auch irgendwie so ein Katalysator für ihre Freundschaft. Da fangen die plötzlich nochmal an aufzublühen und singen, tanzen, haben dann auch nochmal klar melancholische Momente, wenn sie sich an gerade Claude, an seine verstorbene Frau Francine erinnert, aber eigentlich leben sie dann da auf. Und wie gesagt, es spendet ihnen natürlich auch Trost, dass sie zwei, die letzten Mohikaner, da in diesem verlassenen Kleinod, für sie Kleinoder, für alle anderen irgendwie was Störendes leben. Und wie sie auch gemeinsam trinken, man sieht das einfach, ne? Das ist, sie prosten sich zu, sie philosophieren übers Leben, das ist so, in bester Freundschaft kommt man zusammen an den Stammtisch, jetzt sind halt nur noch zwei übrig, so könnte man das auch sagen, ja. Und sie zeigen die französische Trinkkultur in ihrer reinsten Form. So wurde und wird auch in Frankreich immer noch getrunken. Da trinkt man auch mittags mal eine Flasche Wein. Und in Deutschland guckt man ja schon verschämt, ob man vielleicht ein Gläschen Weinschorle, Weißweinschorle zum Mittagessen nehmen kann. In Frankreich, ich glaube auch in Italien, da spielt das eine ganz andere Rolle und man hat da eine ganz andere Trinkkultur. Und es wird nicht heimlich getrunken oder sich betäubt, sondern es wird das Leben gefeiert, wie ich da finde. Und das sieht man da auch. Und ja, manchmal gibt es zwar nicht viel zu feiern, aber man trinkt trotzdem und gerade deswegen vielleicht. Ja, und das finde ich so schön. Und man sieht es ja auch in anderen Szenen, wenn sie da in dieser Bar in diesem Ort sind. Auch da hat ja jeder irgendwie ein Glas in der Hand und man trifft sich da zum Apero und trinkt dann da ein bisschen was und geht dann wieder weiter oder geht was essen. Das ist einfach Frankreich in einer anderen Kultur, in einer anderen Trink-, aber auch Lebenskultur, Lebensphilosophie, was das Essen und das Genießen angeht, als das jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland der Fall ist.
Ja, mich würde interessieren, also zwei Sachen, fangen wir das jetzt ein. Zum einen, mich würde interessieren, wie sehr das noch so ist. Also ich vermute fast, es wird auch in Frankreich eine Nüchterungsbewegung geben. Also ich habe jetzt gerade erst wieder gelesen, war Alkoholkonsum sogar, also in Japan, wo es diese Ritual gibt nach der Arbeit, nach, da musste man sich auch mal mitbetrinken. Also auch da ist es rückläufig. Wir sehen ja, dass der Alkoholkonsum in allen relevanten Industrieländern eigentlich rückläufig ist. Ich kann es aus meiner eigenen Familie sagen, mein Großvater italienischerseits, ja, Nonno, hat, die haben auch noch Tafelwein zu Mittag getrunken. Und das macht in der jetzigen Generation in dieser Familien, in der Familien Genealogie niemand mehr. Ja, das ist so raus gekommen. Ja, also ist nicht mehr das Standard der Wahl. Und dann fand ich es, genau, sie trinken ja Tafelwein und da ist, es, auch wie du das wahrgenommen hast, das ist ja, wenn wir uns jetzt noch rückern in einen anderen großen Trinkerfilm, den wir angeguckt haben, wie Sideways, dann ist es ja auch eine ganz andere Form des Trinkens. Also bei Sideways, die waren auch oft betrunken, der eine war auch Pegeltrinker, kann man sagen, aber der hat natürlich Flaschen mit tollem Etikett getrunken, wie ich das so als Laie sagen würde, und konnte darüber, über den Wein da toll philosophieren, sondern über den Wein philosophieren. Und hier wird ja in der Regel Land- oder Tafelwein getrunken. Das hat immer grüne Flaschen. Da ist kein Etikett drauf, wenn ich mich richtig sehe, in der Masse zumindest nicht. Ja. Und genau, steht immer so bereit. Ja, und dieser Anis, auch der ist, glaube ich, in der klaren Flasche drin. Also er wirkt auch schon aus meiner Perspektive so, ob der selbst gebrannt ist oder in der Nähe hergestellt worden ist, ja. Also auch das ist eben eine andere Form des Alltagstrinken. Irgendwie sehr, auch das wieder so eine bäuerlich bodenständige Landbevölkerungskultur des Trinkens im Vergleich zu dem Sideways-Film, wo wir eben so die elitäre Akademiker, urbane Weinkennerschaft haben. Und ich meine, für dich als jemand, der sich auch mit Wein sehr, sehr gut auskennt, würde mich auch interessieren, so wie du das einschätzt, diese unterschiedlichen Sphären des Weintrinkens.
Naja, die unterschiedlichen Sphären des Weintrinkens. Ich bin ja immer ein großer Verfechter davon, dass ich sage, das hatte ich auch, glaube ich, sogar bei Sideways in der Besprechung in der Folge gesagt und erwähnt, der Wein muss halt hauptsächlich schmecken. Das ist halt für mich immer das persönlich Wichtigste. Also mir bringt's nichts, wenn es ein geiles Etikett ist, aber der Wein schmeckt irgendwie komisch, ne? Oder ist nicht mein Geschmack. Und das finde ich halt auch. Es gibt so super Landweine. Warum nicht? Wenn die Stimmung passt und die Situation passt, dann ist der billigste Landwein vielleicht der beste Wein, den man jemals getrunken hat. Und das wirkt halt genau da so, ne? Da sagt er sogar am Anfang, als er den da eingießt, bevor er dann mit seiner Diabetes anfängt, hier trink mal. Und dann sagt er, nee, ach komm, hab dich nicht so. Die eine Mücke, die da in diesem Glas ist, das ist ja egal, ne? Also von daher ist es halt wirklich ein ganz einfacher Wein, aber der wird, vielleicht hat er auch gar nicht so viel Alkohol, das könnte ich auch mir gut vorstellen, dass es ein leichter Wein ist, ein leichter Rotwein und den kann man dann halt mal auch so gut trinken. Ich habe gerade mal eben gegoogelt, nebenbei, in Frankreich ist der Alkoholkonsum in den letzten Jahren zurückgegangen, bleibt aber im internationalen Vergleich hoch. Wein ist dabei das beliebteste alkoholische Getränk, ja. Und das ist also auch das, was ich wahrnehme, wenn ich mal in Frankreich bin. Ich bin ja gebürtiger Saarländer, da ist das Frankreich. Für manche ist ja das Saarland auch schon Frankreich, aber da ist ja Frankreich nur einen Katzensprung entfernt. Und wenn man da mal in ein einfaches Lokal geht, wo sonntags dann die großen Familienfeste gefeiert werden und auch Bevölkerung noch sehr oft sonntags essen geht mit der Familie, einfach so, ne, ohne großen Grund, auch ohne Fest, da ist schon immer Aperitif mit kleinen Teilchen und dann wird meistens Sekt getrunken oder ein Cremant oder vielleicht auch ein Picon-Bier, das ist ein Bier mit einem Sirup, der auch schon Umdrehungen hat, weil es ein alkoholischer Likör ist, also man mischt alkoholhaltigen Likör mit einem Bierchen, da wird das Ganze ein bisschen süßer. Genau, also da wird das schon noch sehr zelebriert, habe ich den Eindruck von den eigenen Wahrnehmungen. Vielleicht ist es klar, auch so eine Klassengeschichte oder vielleicht ländlich bedingt, dass man sich da halt auch einfach noch mehr in diesen Kneipen trifft, wie auch in dem Film, wo man in dieser Kneipe trotz Fortschritt im Verhältnis zu den zwei anderen in dieser Gemeinde dann in diesem Lokal da trifft, um einfach ja miteinander zu reden und zu sagen, ja hier, ich habe hier einen Plan und so weiter und so fort, wie man ja später dann auch ganz zu Ende des Films das sieht, dann kommt er da und jeder trinkt ein Bier und stoßt auf diese neue Zeit an, die da für diesen Ort da aufbricht. Also das hat schon noch mehr, finde ich, auch immer noch heutzutage aus meiner Sicht heraus auch immer noch was. Und wenn man dann umgekehrt hier mal in Deutschland auch schaut, also ich folge natürlich auch einigen unterschiedlichen Restaurants und da wird auch gern mal zur Schau gestellt, würde ich jetzt nicht sagen, aber da wird auch mal ausgebreitet, was denn da so alles getrunken worden ist. Und ja, da zeigt man auch einfach mal. Oder wenn die Mannschaft aus der Küche dann auch tatsächlich am Abend noch zusammensitzt, dann wird auch mal gezeigt, was da noch getrunken wird. Also das gibt's schon noch vereinzelt, aber es ist dann eher mehr der Genuss, die Zusammenkunft. Ne? Da sind wir wieder, wie es eigentlich dann auch hier der Fall ist. Ja, am Anfang geht's schon sehr viel ums Trinken, bevor dann das erste Mal dann auch Kohlsuppe auf den Tisch kommt.
Genau, wir müssen schon die sagen. Kohlsuppe reden, ja stimmt. Aber wir können auch so viel über den Wein trinken, also reden.
Genau. Also es ist schon das zentrale Element, die Kohlsuppe, ist ja klar, weil's im Endeffekt würde ich so sagen, so ein bisschen Identität, also die berühmte Kohlsuppe von Claude, wird's ja auch da immer gesagt, selbst seine Frau, die dann wieder aufgeweckt wird später, die freut sich auch auf diese Kohlsuppe, aber diese Kohlsuppe stiftet halt beiden auch immer irgendwie so eine Wärme. Das ist so ein Essen, wo die sagen, ja, das ist meine kulinarische Heimat, meine Identität. Da wird fleißig gelöffelt, altes, trockenes Brot rein gebröckelt und dann wird gelöffelt. Und das ist immer im Endeffekt so ein Ritual auch, ein gemeinsames Essen, wo sie sich freuen. Die Kohlsuppe wird entsprechend lang gekocht. Das dauert dann auch immer mal, na, wie wir im Film erfahren, bis dann die Kohlsuppe fertig ist. Und von daher ist das natürlich für alle, für beide, irgendwie so ein vertrautes Aroma ihrer Kindheit, ihrer Vergangenheit. Und beide lieben die, ne? Kann man gar nicht anders sagen.
Ja, genau. Also es ist eine, das, was zu ihrem Leben dazugehört, das ist so das Gewohnte. Es entspricht ihrem Geschmack. Auch da würde ich wieder, aus Soziologie, das ist ja dieser Klassengeschmack der bäuerlichen Klasse, der zum Ausdruck kommt. Aber ja, sie wird ja auch extrem aufgewertet. Also ich habe eine Person sitzen gemacht, wie er preist dir die Suppe dann auch irgendwie an, nämlich die gegenüber dem Alien, der da auch auf eine spektakuläre Art und Weise ästhetisch reinkommt. Also es ist aus wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also es ist leichter nicht billig und spektakulär. Ja, und dann wird diesem Alien, ja, da wird er gleich eingeladen und will irgendwie was zu essen haben oder was, hier kriegt er Kohlsuppe und dann wird diese Kohlsuppe ja angepriesen mit die duftet nach Gutes, ja, die riecht nach Stall, nach den vier Jahreszeiten, die riecht nach Gemüse und nach der Erde, nach dem Plattern, also wenn es richtig doll geregnet hat. Also da steckt auch für ihn so eine Poesie des Geschmacks drin, ja, weil die er, obwohl das eine einfache Suppe ist und er ein einfacher Kerl ist, eben so sprechen kann. Und ja, das es ist schon toll, wie die eingeführt wird, wie du sagst, dieses Ritual, das ja auch mit dem Alien da ausgebreitet wird, wie man das Brot da reinbricht, ja, und dass man die am Ende so schlürft. Da gibt's, ich fand auch überraschend tolles Gedeck, also Geschirr dazu, diese Schüssel zu der Kohlsuppe. Ja, also es ist wirklich ein schlichtes, aber gutes Essen, das da Leib und Seele zusammenhält, aber genau, auch die Verdauung anregt und diese, wo ich dachte, da habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn es jetzt die ganze Zeit nur gefurzt wird in dem Film, dann sind wir dem großen Fressen aber sehr nah. Ja, wo ja Michelle auch unter Blähungen litt. Und die sich aber hier ja natürlich auch die Funktion haben, intergalaktische Kommunikation zu ermöglichen, weil die Aliens auf diese Knattergeräusche sensibel und kommunikativ reagieren.
Ja, ja, das ist zwei wichtige Punkte angesprochen, ne? Also im Endeffekt ist das ja auch Essen als Ausdruck von Gastfreundschaft, habe ich mir so notiert, weil letzten Endes ist es ja bemerkenswert, Claude zögert ja irgendwie gar nicht. Klar hat er zuerst sich bewaffnet, als dieser Alien da gelandet ist, aber er zögert ihn gar nicht lang, sagt, komm rein, und bevor er überhaupt weiß, wer er da ist, ohne Vorbehalte wird er an den Tisch gesetzt, kriegt hier eine Schüssel Suppe vorne hin gepackt. Und es ist gelebte Gastfreundschaft, wie man das so vielleicht früher in der französischen Provinz tatsächlich auch gelebt hat. Und vielleicht gibt's auch noch diese Gastfreundschaft. Gar keine Angst und gar keine Berührungsängste vor irgendwas Fremden, wird man sich heutzutage vielleicht auch mal öfter noch mal wünschen, dass man einfach mal ohne Vorbehalte auf die Menschen zugeht und einfach sagt, hier, komm rein, wir setzen uns hin, es gibt irgendwie was Einfaches zu essen und wir reden und lernen uns kennen. Und das machen die zwei ja. Aber ohne Furzerei, ne, wäre es gar nicht dazu gekommen. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Es ist einerseits natürlich schon auch ein bisschen vulgär, wie die Hida ihr Blaskonzert abhalten. Es wird aber auch zu einer Art Kunstform, weil sie da im Takt von Musik anfangen zu furzen. Und so ist es eigentlich nicht nur kein Running Gag, wenn man es so nimmt, sondern ist es ja Ausdruck von Natürlichkeit und der Unverstelltheit der beiden. Aber das erfährt man ja dann auch im Gespräch mit dem Außerirdischen, dass sie natürlich auch schon mal in einem Restaurant waren und nur außerhalb des Hauses furzen. Ja, also von daher, man hat trotzdem, dass man da so, ja, natürlich unterwegs ist, körperlich unterwegs ist, was zum Leben dazugehört, man hat trotzdem auch noch einen Ticken Anstand. Ja, und wie du auch gesagt hast, intergalaktisches Kommunikationsmittel, was ja total schräg ist, weil sie so laut und schön furzen, wird es aufgefangen, es wird jemand hingeschickt, um zu sehen, was das hier wohl sein mag. Und er landet und schaut sich eben um und man kommt da in den Austausch bei einer Kohlsuppe und plötzlich ist er ganz fasziniert, wie diese Kohlsuppe schmeckt. Und dann sagt natürlich der liebe Claude, ja hier, komm, ich gebe dir mal eine Portion mit. Du hast ja eine lange Strecke vor dir, nimm die mal mit und dann kannst du da auch schön entsprechend mal zu Hause zeigen, was da so geht und was da nicht geht. Und vor allem verabschiedet man sich natürlich auch und sagt, ja, ne, sag Bescheid, wenn du kommst, also ich muss das dann schon ein bisschen früher wissen, wie eben ja schon erwähnt, so eine Kohlsuppe braucht einfach Zeit. Die wird so, wie du es ja auch gesagt hast, nicht nur von ihm mit tollen Worten beschrieben, fast so wie in Sideways ein Wein, ja, sondern tatsächlich nicht nur so beschrieben, sondern er macht die ja auch mit dieser Leidenschaft und Akribie, damit dann tatsächlich so ein gutes Produkt rauskommt, ja, keine Schickimicki-Küche, ehrliche Bauernkost. Und das ist, weil du es auch gesagt hast, ne, keine Hochküche. Aber heutzutage könnte es durchaus passieren, dass du genau so ein Gericht in einem Sterne-Restaurant serviert bekommst, weil es die besten Produkte sind, vielleicht ein bisschen dekonstruiert oder sowas. Aber es könnte durchaus auch eine Kohlsuppe sein, die dann mit dem besten Spitzkohl oder mit dem besten Kohl, Weißkohl oder was auch immer zubereitet worden ist. Und das könnte durchaus auch nochmal heutzutage passieren.
Ja, das stimmt. Aber auch da würde ich auch wieder so einhaken wollen, dass ich denke, es wäre dann eben so eine Adaption in den in die Gegenwart rein und auch natürlich eine Form von eine Reinnovation, Wiederentdecken, aber auch eine künstliche Form von Natürlichkeit. Weil was du eben auch gesagt hast, sie sind da vulgär bei dem beim Furzen, aber sie sind insgesamt, muss man auch sagen, vulgär an vielen Punkten. Also auch wie er da nachher mit seiner wieder zum Leben erweckten, dann 20-jährigen Frau spricht, ja, dass ich kann drüber lachen, aber ich bin ja im gleichen Jahr geboren wie dieser Film. Ich bin wahrscheinlich genauso aus der Zeit gefallen inzwischen, oder mit ziemlicher Sicherheit. Aber das ist schon ein derbe Ausdrücke. So könnte man eben nicht im Fine Dining heutzutage sprechen oder auch wenn Slow Food dahin kommt und diese Kohlsuppe entdeckt. Da bin ich mal gespannt, ob die diese Art von Ausdrücken in ihrem Genussführer erwähnen würden. Ja, oder ob man im Restaurant auch so mit den Leuten sprechen würde. Und die körperlichen Sachen ist noch die einen, aber diese sexuellen Anspielungen, die kleinen Zoten und Witze, die gemacht werden, das ist schon eine Hausnummer aus der Zeit. Genau, und ich denke eben als Soziologe, ja, warum ist die authentische Erfahrung, auch der Film ist natürlich auch überspitzt und auch geframed, das ist alles klar, auch ein Kunstwerk, das ist da näher dran, ja. Es ist eben keine Zeit, in der man so überreguliert ist, auch was seine Affektkontrolle anbelangt. Ja, man geht zwar raus zum Furzen und pinkelt auch nicht in die Ecke von der Hütte, aber hier die alten Leute, das wird ja von dem Kommissar einmal gesagt, ja, gehen immer auch zum Pullern raus auf die Wiese. Und das ist die Frage, warum machen sie denn das? Ja, warum gehen sie nicht wie alle anderen auch auf die Toilette? Ja, irgendwie ist es so schön draußen und so. Genau, diese Kohlsuppe, dann ist aber wird mit Liebe gemacht. Wenn ich das richtig sehe, es steht ja immer Kohlsuppe auf dem Herd, oder? Also der Ofen ist immer an und es purzelt immer diese Kohlsuppe vor sich da.
Er
oder?
Kocht immer fleißig neue Suppe, ja. Ich weiß nicht, also wie gesagt, wenn das Einzigste ist, was sie essen, was die Blähung erklären würde, dann muss natürlich immer Nachschub her, ja. Aber es ist auch so ein bisschen Identität habe ich ja eben ja auch gesagt. Es ist aber auch so eine universelle Sprache des Geschmacks, weil als dann der Außerirdische von Oxo das probiert hat, weiß er ja direkt, dass das gut schmeckt und überschreitet alle Sprachbarrieren, weil sie ja gar nicht am Anfang, bei der ersten Begegnung, kann er ja noch gar nicht sprechen, sondern macht er entsprechend so. Und da ist es im Endeffekt, ja, kulinarische Diplomatie. Man kriegt hier so ein Essen, das schafft Vertrauen. Macht auch Freunde, weil letzten Endes kommt er ja auch wieder und alle sind dann auch begeistert von diesem Essen, trotz dass, wie du richtig sagst, die zwei total aus der Welt gefallen sind und das merkt man eben auch, als Francine die Frau, die tote Frau quasi mit dem Wissen einer älteren Frau wiedergeboren wird im Körper einer 20-Jährigen und dann sagt sie ihm halt auch gleich die Meinung. Also ich mache hier nichts, ich mache hier nicht den Haushalt, sondern du machst jetzt hier mal schön alles sauber, anstatt mit dem Buckligen dir die Hucke voll zu saufen. Und ich gehe jetzt mal ins Dorf und guck mal, was da so geht. Und dann ja, freundet es sich ja auch relativ schnell mit Gleichaltrigen an und verabschiedet sich ja dann auch relativ schnell wieder, weil sie sagt so, ich gehe jetzt nach Paris, da habe ich mehr Chancen, einen Job zu finden. Und da hat sie auch so einen jungen Motorradfahrer, mit dem sie dann da abzieht. Claude ist in dem Moment dann auch ein bisschen traurig. Vor allem hat er ja auch noch was erfahren, was lang gehütet war, dass sie, seine geliebte Francine, ihn mit dem Buckligen während seiner Kriegsgefangenschaft bedroht hat, sage ich schon.
Betrogen hat.
Betrogen hat. Und da dreht er auch mal kurz durch und die Freundschaft ist scheinbar auf der Kippe, aber man fängt sich dann auch wieder, ja. Und so hat immer irgendwie, ich meine, letzten Endes sitzen sie dann, glaube ich, auch wieder zusammen, trinken gemeinsam und dann ist auch wieder alles.
Ja, was immer vorher dreimal mit der Schrotflinte auf ihn geschossen hat, oder? Und ihm nochmal alles breit verfehlt hat.
Dreimal knapp verfehlt hat, ja. Und dann ist alles wieder vergeben und vergessen und man trinkt da wieder gemeinsam ein Schlückchen und sagt, ja, die Weiber oder sowas. Keine Ahnung, weil das ist natürlich auch aus der Zeit gefallen, wie du auch richtig gesagt hast. Da merkt man auch, aber es wird aber auch durch die junge Francine auch ganz klar gezeigt hier, Frauen haben jetzt auch hier ganz anderen Stellenwert, als du das vielleicht noch in deinem Köpfchen hast. Wir haben uns auch weiterentwickelt. Wir suchen uns eigene Arbeit und schauen, dass wir den Platz in der Gesellschaft finden und da auch selbstständig und eigenständig unterwegs sein können. Ne? Und das versteht er ja auch später, wenn er ihnen die Gold-Louis d'Or zukommen lässt und sagt auch, ja, pass mal auf, dass der Motorradfahrer das nicht mitkriegt und leg dir mal die Louis d'Ors irgendwo hin, wo es keiner mitkriegt, bring's auf die Bank und dann hast du für dein Leben ausgesorgt. Aber lass das den nicht wissen, sondern mach einfach mal dein Leben und jetzt genieß es, so ungefähr, ne?
Ja, also ich meine, das ist die Geschichte, diese Kurzepisode mit seiner Ex-Frau, die zum Glück, ich fand, relativ schnell wieder endet, weil ich dachte, wenn das jetzt bis zum Ende zieht, das hätte mich echt genervt, aber sie haben das genauso abstrus und verrückt, wie sie auftaucht, ist sie dann auch zum Glück schnell wieder weg, also zum Glück im Sinne, dass jetzt nicht den Plot dominiert und das nur noch mal diesen Charakter Claude, finde ich, ganz gut rausstellt und eigentlich auch am Ende zeigt, dass sich natürlich die Welt verändert, so was den Rhythmus anbelangt, aber dass einige Sachen dann doch gleich bleiben. Ja, also man muss eben doch arbeiten, um am Leben zu bleiben. Das Geschlechterverhältnis zwischen Mann und Frau bleibt einfach anstrengend. Ja, ob das jetzt 1800 irgendwas gewesen ist oder 1981 ist, genau, also die Sachen lösen sich nicht auf. Da ist eine Kontinuität drin. Aber genau, ich finde auch, dass nochmal, wieso zeigt das auch beim Essen, diese Vergemeinschaftung am Anfang, wenn sie ja auftaucht, die Erinnerung daran, dass es ein gutes Mahl ist und dass sie natürlich auch diese Hausarbeiter nochmal so klärt, wobei er dann auch gleich genervt ist. Ja, also da kommt also auch vielleicht auch noch so eine Sache, das wird auch noch gezeigt daran, dass klar wird in Paarbeziehungen, das hat auch so ein bisschen Collage mit Bezug, die Hausarbeiter, wenn man zusammen einen Haushalt bewirtschaftet, da muss irgendwie aufgeteilt werden, die muss organisiert werden und das nervt irgendwie alle, das belastet die Beziehung und sie schiebt es dann ihm zu, er ist dann aber schon gleich genervt von seiner Frau, erst habe ich mich gefreut, dass du da bist, aber jetzt nervst du mich schon wieder und am Ende sagt er noch, ich habe den Fußboden, habe ich nicht geputzt, ja, haha. Also als kleiner Rebell da noch. Und das wird da noch thematisiert. Und nochmal zurück zu der Kohlsuppe, um den Genuss von der auch rauszustellen, fand ich auch super, dass dann der Außerirdische beim zweiten Besuch, als er sprechen kann, darauf hinweist, dass die Kohlsuppe ja auf Oxo verboten ist inzwischen. Ja. Und warum? die gute Kohlensuppe verbieten, das geht ja gar nicht. Ja, weil die so toll ist. Ja, also was war nochmal das Synonym dafür? Die steht für, das wird Vergnügen genannt. Oder ist das Synonym für Vergnügen? Also, das ist aber fast so, als wenn Slow Food dahin kommt. Also, da wird sie wiederentdeckt, ja, von jemand ganz woanders aus einem fernen Universum, wertet dann auf einmal diese Kohlsuppe so auf, die in der anderen Gesellschaften ja gut schon untergegangen ist und bringt die so auch wieder auf den Markt und belebt sich hier noch mit dem Reiz des Verbotenen, was sie natürlich doppelt begehrenswert.
Ja, weil nämlich, man muss natürlich wissen, klar, ne, wie stellt man sich Außerirdische vor? Die leben ganz asketisch und nehmen eigentlich nur seltsame Dinge zu sich, Flüssignahrung oder keine Ahnung, was er da sagt. Und das sagt auch Klotz, ja, lutscht ihr an Mineralien oder sowas? Ah, ihr lutscht also an Steinen. Das ist für ihn ja unbegreiflich, ne? Wie kann man nur? Und jetzt, wie du auch sagst, wie soll jetzt meine Kohlsuppe verboten sein? Das geht gar nicht. Er gibt ihm natürlich dann auch erst recht wieder was mit. Und dann ist er ja auch nachher tatsächlich befördert worden, weil alle dann irgendwie doch diese Kohlsuppe, die verboten ist, doch irgendwie lieben, ne? Also es ist schon interessant auch, dass diese Oxo-Gesellschaft, von der man natürlich nur wenig mitbekommt, das ist ja auch logisch. Der Film dreht sich ja nicht irgendwo im Weltall, sondern auf der Erde. Kriegt man relativ wenig mit, aber man kriegt auch mit, wie plötzlich aus einer sehr zurückhaltenden Person Lebensfreude entspringt, weil er A, zuerst mal die Suppe zu sich nimmt, dann trinkt er auch Rotwein mit Claude beim zweiten Besuch. Und,
ich glaube, beim dritten, glaube ich, sogar.
Oder beim dritten
Besuch.
Also
er ist ja auch wirklich, ne, Abstinenzler am Anfang. Das finde ich auch ein interessanten Punkt. Da erst hinkommen muss und Wein trinken.
Richtig, genau. Claude trinkt dann die zwei Gläser, die er da eingeschenkt hat. Und dann pichelt er so ein bisschen mit, aber er sagt, ja, Moment, du musst ja noch fliegen, und bringt ihn dann zur Untertasse, und dann fliegt er wieder zurück. Aber das scheint dann ihm quasi auch so. Dieser Alkohol hat aus diesem doch sehr zurückhaltenden und man könnte auch vielleicht sagen Stock im Arsch Marsmenschen oder Außerirdischen, hat es dann doch einen kleinen Revoluzzer gemacht, weil er scheinbar dann, als er wieder zurück war, da kräftig auf den Tisch gehauen hat zu seinen Oberen und hat dann halt mal die Meinung gesagt, weil darum ging es ja auch, ja, man, da muss man doch mal hier die Meinung sagen und so weiter und so fort. Und dann, wenn er als wieder zurückkommt, dann wurde er hier befördert und hat ein schnelleres UFO, hat auch eine andere farbige Uniform. Und man sieht, ja, klar wird jetzt hier der Alkohol irgendwie heroisch dargestellt, aber ihm hat jetzt so ein kleiner Schwips geholfen, tatsächlich mal aus sich rauszugehen. Und vielleicht mal für sich einzustehen, was er vorher gar nicht gemacht hat. Plus natürlich, dass er hier diese Kohlsuppe mitgebracht hat, die da jeder essen möchte. Obwohl es ja wirklich so ganz einfach ist. Ja, man hat hier Weißkohl, ein bisschen, glaube ich, noch Zwiebel, Karotten, wenn man das so ein bisschen sieht, was er da so aus diesem Topf rausholt, aus dieser Terrine. Und im Endeffekt, klar, noch ein bisschen Speck und jede Menge Brühe. Aber die Gewürze und dann dieses alte Brot, ja, und ich meine, es ist nichts Besonderes, aber es sorgt wohl kräftig, wie du auch gesagt hast, auf Oxo für Unruhe.
Ja, das ist auch interessant, dass nochmal auf das Miteinander trinken, aber jetzt doch wieder zurückzukommen, dass er beim dritten Mal dann mit ihm wirklich dann anfängt zu trinken. Also das Trinken, genau, es wird heroisch dargestellt, aber es wird eben doch da wieder so als Verbrüderungs-, also Ritual dargestellt, ist was, wo man sich näher kommt. Man kann dann auch zusammen mal diesen Schwips miteinander haben. Und es ist ja auch so, dass sich die beiden Landwirte Angehörige dieser bäuerlich untergangenen Gesellschaft so immer Opposition zum Gesamtsystem befinden, ja, zum politischen System. Aber auch da wird darauf hingewiesen, dass natürlich auch die Oberen hier immer Alkohol trinken. Ja, das braucht man eben manchmal. Also es gehört zu so einem Fluss, es würde wir auch dann abziehen, was du gesagt hast mit der gesamten französischen Gesellschaft oder mit so Ländern, wo mehr getrunken wird, dass das schon so zum Funktionieren dazugehört, ja, damit das vielleicht auch so als Schmiermittel des Sozialen, aber auch irgendwie, um mal irgendwie Barrieren zu überwinden, eigene kognitive oder welche, wo man sich irgendwie zu sehr verfahren hat, ja, dass man dann irgendwie mal fünfe gerade sein lässt, um dann irgendwie durch so eine Enge durchzukommen, diplomatisch, dass das also so funktioniert. Und er sagt dann auch, Claude an einer Stelle, so was so Freude ist, und das definiert ja darauf, Freude ist das, was Freude macht, so wie Kohlsuppe und Wein. Also das ist so, das sind die Genusselemente des Lebens. Das ist auch wieder ganz einfach, ja, aber das ist eben das, was das gute Leben ausmacht. Und hier geht es, glaube ich, auch ganz gut, ganz oft darum, was macht gutes Leben aus? Wie wird das auch bedroht hier von der modernen Gesellschaft, aber auch auf Ox? Wie kann so eine auch sehr asketisch, auch stark auf Gesundheit und Funktionalität ausgerichtete ferne Kultur von so einer Genusskultur profitieren, ja, und die bei sich dann implementieren. Wir wissen natürlich jetzt nichts über Langzeitstudien, ob die dann doch ihre Lebenserwartung alle von 170 auf 160 reduziert haben. Das müsste man irgendwie nochmal genauer Public Health-mäßig untersuchen, aber die profitieren erstmal auch davon. Also sie sehen schon auch den Benefit davon, genussvoller zu leben mit Kohlsuppe und Wein.
Und Pernod später, weil sie ja im Endeffekt alles mitnehmen, was da so existiert, ja. Aber du hast auch gesagt, ja, ne, das Leben irgendwie lebenswert machen, dem Leben irgendwie Glück geben. Und man hat ja am Anfang, da gibt's ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob du die Version gesehen hast, in der auch die Selbstmordszene oder der Selbstmordversuch französisch untertitelt ist, französisch untertitelt ist, deutsch untertitelt ist, weil es nur im Original quasi vorhanden ist. Lange Zeit war diese 8 Minuten oder 9 Minuten, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, quasi meistens gar nicht sichtbar. Ich konnte mich auch nicht erinnern. Deswegen, ich habe das noch nie gesehen. Als ich den jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, Moment, was ist jetzt? Warum kommt hier plötzlich jetzt Französisch und man hat die Originalstimmen und dann deutsch untertitelt, weil das vorher immer rausgeschnitten worden ist. Man hat quasi am Anfang ja die Situation, dass der Außerirdische landet, der Außerirdische tasert quasi den Francine, der ist eingefroren und nur Claude kommuniziert mit Kohlsuppe, mit dem Außerirdischen. Und dann verschwindet er wieder und Francine wird wieder zum Leben erweckt, als ob nur die Pause-Taste gedrückt worden ist und sagt, hier, da ist ein UFO und keiner glaubt ihm. Ja, und er geht dann so ein bisschen in sich, kriegt so eine leichte Depression, könnte man auch sagen, und sagt, ja, was, das Leben ist ja nicht mehr lebenswert und will sich umbringen. Und das ist halt auch diese Szene, wo man dann zuerst mal sieht, okay, ja, denen geht's auch nicht immer glücklich und beide haben ihre Themen und Probleme, aber Claude sorgt ja dafür, dass er das Seil anschneidet und ihn quasi so ein bisschen auffordert, ja, dann hier, ne, dann bring dich auch halt um und schneidet das Seil an und er macht es dann auch, bricht aber quasi dann ja nach unten ab und passiert nichts. Und was macht man dann? Man kommt eben auch wieder zum Gläschen Rotwein oder zu einem Gläschen Pernod zusammen. Ähnlich wie später dann, wenn Claude Francine wegen seiner Affäre mit seiner toten Ehefrau oder jetzt lebendigen Ehefrau quasi fast erschossen hätte. Ja, und es ist einfach so dieser soziale Kitt für die, entweder diese Kohlsuppe oder halt der klassische Rotwein. Und das hält im Endeffekt ihr Leben und ihre Freude zusammen.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so zu einem Fazit kommen würde, dass ich also den Film fast gar nicht hoch genug schätzen kann, dass du mir den vorgeschlagen hast. Also ich finde, es wird sehr viel gezeigt an diesem Film. Also und das beginnt auch schon mit dieser Sache, mit dieser Mücke im Glas, ja, wo auch irgendwie gezeigt wird, dass das nicht so wie, also das ist also eine Kleinigkeit, also das zeigt auch diese Details, die da drin verarbeitet worden sind, dass man da irgendwie drüber nachdenken kann, ja, was bedeutet das, wenn zwei Freunde oder zwei gute Lebensgefährten bei einem Glas Landwein zusammen sind, dass die Fliege im Glas wirklich egal ist. Also wenn man im Restaurant sitzen würde und würdest ein Glas mit Fliege bekommen, wäre man sicherlich pikiert, ja, so möchte man den Wein nicht serviert kriegen. Aber wenn man eben so zusammensitzt und den Wein so als Alltagsritual mit drin hat und er so ein sozial stabilisierendes Moment hat und man das genießt, dann kann man auch sagen, wie Claude das sagt, was stört mich hier diese Fliege, ja, also das ist mein kleinstes Problem, die pickt man raus, da geht es trotzdem weiter. Das war schon so schön. Ich fand auch, da sind wir jetzt gar nicht drauf zu sprechen gekommen, auch diese Ausflüge in die Gastronomie oder in die kulinarischen Bereiche außerhalb dieses dörflichen Bereichs spannend. Also manchmal kommen sie ja in die Stadt rein und gerade der Bucklige ist da ein paar Mal in der Kneipe, in so einem Restaurant. Finde ich auch spannend, das zu sehen. Und wird die ganze Zeit getrunken, ja, und da gibt's auch diese, das ist halt so ein ländliches, provinziales Städtchen schon. Das ist so nicht mehr die agrarische, bäuerliche Gesellschaft, sondern so ein Städtchen. Da hat man schon diesen Transformationsprozess drin. Und da sind wir schon vor den 80ern, würde ich sagen, im ländlichen Raum. Erinnert mich übrigens ganz, ganz viel, muss ich immer wieder denken, an eine meiner Lieblingsserien, die ich auch als Mythos gerne schaue, nämlich Auf Achse mit zwei Truckern,
ja.
die durch die Gegend fahren, aber mit Manfred Krug und seinem Kompagnon. Da wird auch so viel getrunken. Auch immer und das ist auch so authentisch gefilmt, ja. Und da sind die auch immer in diesen Kneipen drin, in diesen ländlichen Provinzkneipen, Restaurants, so trinken da auch so viel. Und so wird das eben auch dargestellt. Das macht diese Trinkkultur der 80er nochmal so schon mal. Und dann später haben wir nochmal die Situation, wo dann die Frau, die 20-Jährige von Claude, dann ja in Paris lebt und da in so einem städtischen, kleineren Restaurant arbeitet, was nochmal irgendwie wieder eine andere Schwelle ist. Also da wird, in diesem Film wird so viel mit Essen und Trinken gezeigt und eben auch dieses bäuerliche Leben, die Kohlsuppe so als Geschmacksvariable, so richtig als soziologisches Distinktionsmerkmal, dieses bäuerliche Leben gegen das aufkommende moderne Leben, auch die symbolische Gewalt, die eigentlich diesem Dorf angetan wird, dass es dann nachher weggeschafft wird, ja, also planiert wird, gegen neue Häuser ausgetauscht wird und die beiden sitzen dann im Käfig und werden ja dann auch beworfen mit Nüssen und sowas wie so Affen oder Zootiere von Besuchern. Auch eine erstaunlich dramatische Szene, würde ich fast sagen, in so einem lustigen Film. Das war einer dieser krassen Cuts, wo ich am Anfang von sprach. Ja, also man ist irgendwie gerade noch in einem Film so in einer schönen Geschichte drin und dann kommt dieser Cut und sie sitzen da in diesem Käfig und planen dann ihre Fluchtpläne. Das ist schon nicht nur Nonsens, der da gezeigt wird, sondern hat auch seine tiefgründige Ebene drin. Ja, also ich finde, das ist ein richtig guter Film. Ich kann mir sehr gut vorstellen, den auch in anderem Kontext, im akademischen Kontext nochmal zu besprechen. Ja, und da sozusagen, da muss man drauf gucken. Ich könnte also zu empfehlen, klar, es ist noch kein Klassiker für mich, aber ich würde ihm auf jeden Fall 3 von 4 möglichen Menüpunkten geben und muss mich nochmal bedanken, dass du den rausgefischt hast.
Ja, gerne doch, gerne doch. Das, wie gesagt, finde ich immer auch spannend, ne? Wie so unterschiedlich die filmische Szenerie ist, letzten Endes, was man so oder die Sozialisierung, die filmische Sozialisierung, so wie die so unterschiedlich sein kann, ne? Was wir sind ja ungefähr, sage ich jetzt mal so, ungefähr, ich bin etwas älter als du, aber ungefähr ähnliche Jahrgänge mit gleichem Fernsehprogramm, sage ich jetzt mal so. Aber das ist immer ganz interessant, ja, was man dann doch vielleicht gesehen hat und was andere doch noch nie so gesehen haben. Und für mich ist es immer, also für mich war es natürlich klar, habe ja eingangs auch schon gesagt, so ein Ausflug nochmal zurück in die Kindheit, aber halt den Film jetzt mal von ganz anderer Seite zu sehen. Klar, da habe ich früher als Kind das ist so eine klassische Klamotte, wie man so schön sagt, einfach Slapstick pur. Man hat halt gelacht und hat gar nicht so irgendwie das Tiefgründige dahinter gesehen. Auch so eine berührende Geschichte über diese Freundschaft der zwei Alten, die ja auch nicht alleine nach Oxo gehen wollen, sondern nur, wenn beide mitgehen und auch noch die Katze und natürlich nehmen sie dann auch noch alles andere mit. Also sie transportieren ja ihr Fleckchen Erde, ihr ländliches Leben, ihre Heimat, transportieren sie letzten Endes komplett ins Weltall. Und das ist natürlich einfach, wie gesagt, auch so eine berührende Geschichte über eine Männerfreundschaft, über Sehnsucht nach einem besseren Leben, was sie jetzt nicht mehr, scheinbar nicht mehr haben, nachdem es da bedroht ist. Und sie wollen einfach ja nur zu zweit mit ihrem Kater, mit ihrem Pernod, mit ihrem Wein und mit ihrer Kohlsuppe einfach den Lebensabend genießen. Und das können sie ja dann jetzt gemeinsam auf Oxo und können da 200 Jahre alt werden. Und das ist natürlich einfach, ja, auch irgendwie so eine unerwartete Melancholie, die da mitspielt und dann doch irgendwo ein Happy End, dass diese zwei alten Säcke da irgendwo aus der Zeit gefallen sind und dann plötzlich doch irgendwo hinreisen, wo alle anderen, die bei diesem Fortschritt mitrennen, niemals hinkommen werden. Das finde ich ja auch so fantastisch, ja. Und deswegen sag ich 3,5 von 4 Gängen.
Sehr schön.
Ja, was erwartet uns denn in der nächsten Folge von Film und Fressen? Ich nehme an, wir werden uns einem ganz anderen kulinarischen Universum widmen.
Also noch so ein kann man gar nicht so einfach finden wie diesen hier. Und ich hatte auch überlegt, ob wir erst so eine Louis de Funès-Reihe machen, weil er hat ja mit Buster Keul auf jeden Fall noch einen Klassiker produziert. Und dann gibt es auch auf jeden Fall mindestens einen anderen Film, den ich noch kenne, wo das kulinarische Aufgriff. Aber ich dachte, wir machen jetzt doch erstmal mal wieder einen Schwenk woanders hin. Und vor allen Dingen dachte ich, bevor einer von uns beiden einen Herzinfarkt kriegt und diese Reihe überrascht hätte, dass wir niemals hoffen wollen, müssten wir, wenn wir über kulinarisches Kino sprechen, doch einmal über Tampopo meiner Meinung nach sprechen. Also die Nudelsuppengeschichte. Mhm. Und ich würde gerne auch mit dir mal diesen Film besprechen. Und das wäre so mein Vorschlag für die nächste Runde.
Ja, da geht's auf nach Asien, ne? Wenn man das so sagen kann. Und da bin ich auch gespannt.
Waren wir auch noch nicht,
ich meine, kulinarisch waren wir tatsächlich da auch noch nicht. Außer quasi als Sushi in Suhl.
Ah ja, stimmt, da war ein bisschen ein
bisschen Asia war dabei, ja, aber ja. Aber genau, wir waren tatsächlich noch nicht in Asien und ich bin gespannt. Von ihm habe ich auch schon viel gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn auch schon mal gesehen habe. Bin mir da jetzt gerade nicht sicher, aber ich freue mich auf alle Fälle. Und ja, da kann man eigentlich nur noch sagen, ja, bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen und denkt daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die bei einem gemeinsamen Essen entstehen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!